Das heißt, ganze Wiesen, der ganze Schlosspark ist alles lila mit Krokusblüten übersät.
Herrlich. Du könntest uns
in aller Fülle, es ist unglaublich.
Du dürftest uns ein Foto schicken, Jörg.
Ich bin sonst nicht der Blumenaffine. Ja? Aber das finde ich schon interessant. Ist schon
schön, schön, schön. Krokusblütenfest, danke. Den werde ich nachher mal gleich googeln. Krokusblütenfest auf Husum.
Genau. Ja, alles klar.
Sehr schön, danke.
Ja.
Ist herrlich, gell, wenn nach dem Winter, weil der Jörg das ja gerade erzählt hat, wenn nach dem Winter die Blüten erwachen, gell? Und das ist ja schön, das hat auch in der Bibel eine große Bedeutung, auch wenn es im Land Israel im Allgemeinen nicht schneit, so gibt es doch eine Blüte, die nach dem Winter als erste erscheint. Welche ist denn das? Wer weiß das? Bitte? Richtig, die Mandelblüte. Na? Und jetzt ist es ganz interessant, die Mandelblüte. Na? Deswegen wird die Mandelblüte auch als, oder der Mandelbaum als Wächterbaum bezeichnet, gell? Weil es der erste ist, der erwacht wieder zum Leben. Und jetzt passiert was Interessantes. Wenn wir an den goldenen Leuchter im Heiligtum denken, na? Aus was für einem Material ist denn der goldene Leuchter gemacht?
Aus Gold.
Aus Gold. Der ist wirklich genau an einem Stück gemacht. Das ist also wirklich ein Wunderwerk. Also wie man diesen Leuchter mit 7 Armen, also der ist aus einem einzigen Stück Gold gemacht. Der ist nicht gegossen, ne? Sondern der ist wirklich aus einem Stück. Also da waren Menschen, das war der, voller Weisheit. Und der Gott hat ihnen diese Weisheit geschenkt. Und jetzt ist ganz interessant. Das Gold im Heiligtum spricht immer von wem?
Von Jesus.
Von Jesus. Und jetzt haben wir ja verschiedene Materialien im Heiligtum in der Stiftshütte. Na, zum Beispiel haben wir das Akazienholz, gell? Für die Bretter, na, aus denen man die Wände gemacht hat, oder? Das ist ein wunderschönes Bild, durchaus auch für die Gläubigen, oder? Denn der Tempel des Heiligen Geistes im Neuen Testament sind wir. Aber dieses Holz, das wäre nicht zu gebrauchen, so. Na, das hat keinen Wert. Also ist das Holz mit
Gold
überzogen. Gell? Das heißt, und so ist auch in unserem Leben, oder? Unser Leben hätte keine Herrlichkeit, wenn wir Jesus nicht hätten. Der goldene Leuchter, der ist ganz aus Gold. Das heißt, der ist ein Bild für wen?
Für Jesus.
Für Jesus selber. Gell? Weil der komplett aus Gold ist. Und jetzt ist sehr schön, na, der hat ja 7 Arme und da kann man ganz viel schöne geistliche Wahrheiten ableiten. Und der hat die Knäufe von Mandelblüten. Na, weil die Mandelblüte die erste war, die nach dem Winter wacht und die zeigt, dass wieder was da ist?
Leben.
Und der Herr Jesus ist
das Leben.
Das Leben. Der Erste, der aus den Toten auferstanden ist zu einem unvergänglichen Leben. Na, es gab ja Menschen schon vor Jesus. Wie viele?
Lazarus?
Der Sohn von der Witwe.
Der Sohn von der Witwe von Nein.
Im Alten Testament auch.
Ja, das halten wir schon noch im Neuen, genau, das Mädchen, genau, na, die Tochter des Jairus, und dann haben wir wie viel im Alten Testament? Der Sohn von der Witwe von Zarpat, gell, wer hat den erweckt? Der Elia, oder? Genau, und dann gab es noch 2 Totenauferweckungen im Alten Testament.
Da hat sich doch irgendjemand auf eine Leiche gelegt.
Richtig, ja. Ganz genau. Es gab noch 2, und zwar der Elisa, oder? Wir haben 2 Auferweckungen durch den Elisa. Und der Elisa, na, dem ist eine, da war der Elisa 2. Auferweckung beim Elisa, da war er selber schon tot. Und lag schon im Grab und dann wollten die gerade eine Beerdigung durchführen und dann kamen die Streifscharen der Moabiter ins Land und haben die vor lauter Schreck die Leiche, die sie dabei hatten, einfach in ein Grab geschmissen. Und das war das Grab, in dem der Elisa lag. Und als die Leiche den Elisa berührt, wird sie wieder lebendig. Das ist ein wunderschönes Bild, oder? Auf wen?
Auf Jesus.
Auf Jesus, wenn der Elisa, oder? Elisa heißt übersetzt, Gott rettet. Ne? Den hat Gott geschickt, ne? Genau mit dieser Botschaft. Gott rettet. Das war das große Begriff. Beim Elia, dem Vorgänger, ging es immer, dass die Leute lernen, Gott, der Herr ist Gott, oder? Das war das große Thema. Und der Elia hat viel mehr Gerichtswunder getan. Beim Elisa finden wir nur ein Gerichtswunder. Das war das mit den Bären. Und selbst da gibt es noch die Gnade, die durchscheint, wenn man sich das genau anschaut. Aber beim Elisa, da dominiert die Rettung. Und jetzt passiert etwas Herrliches. Elisa, Gott rettet, der Gesalbte Gottes, der Mann Gottes, der von der Rettung spricht, wenn ich mit dem toten Mann Gottes in Verbindung komme, oder? Komme ich zu neuem Leben. Und genau das passiert auf Golgatha, wenn jemand mit dem Retter, den Gott gegeben hat, in seinem Tod in Verbindung kommt. dann geht es ins Leben hinaus. Oder? Aber alle diese sechs Leute im Alten Testament, und als sechs Leute bis Jesus, so war es, genau, danach kommen übrigens nochmal zwei, die hatten eins gemeinsam, nämlich was? Was mussten die alle wieder? Die mussten wieder sterben. Gell? Richtig. Und der Herr Jesus war der Erste, der aus den Toten auferweckt
und nicht mehr stirbt,
sondern zu ewigem Leben. Ne?
Was ist denn mit denen, wo die Gräber geöffnet worden sind von den Heiligen, als Jesus gestorben?
Genau, die kamen nach seiner Auferstehung, heißt es. Die sind mit Sicherheit, wie diese Auferstehung stattgefunden hat, wird nicht weiter detailliert geschildert. Gell? Ich gehe davon aus, das steht da drin, das waren die Gräber dort der Heiligen, oder? Das heißt, es waren die im Glauben an den kommenden Messias gestorben waren, und die nimmt Jesus mit sich in die Herrlichkeit. Oder? Das heißt, wenn wir ins Alte Testament hinunterschauen, dann haben wir ja im Totenreich zwei Bereiche. Denkt an die Geschichte mit Lazarus und dem reichen Mann. Dann ist die Rede von zwei Bereichen, oder? Nämlich Abrahams Schoß und
Hades.
Ja, aber das Ganze heißt Hades, aber in diesem Hades, in diesem Totenreich gibt es zwei Bereiche, nämlich da gibt es Abrahams Schoß. Das ist das gleiche, Abrahams Schoß, und auf der anderen Seite, wo der reiche Mann ist, dann nennt man den Ort? Den Ort der Qualen, oder? Und zwischen den zwei Orten gibt es keine Verbindung. Und jetzt passiert etwas bei der Auferstehung Jesu, bei der Kreuzigung, als Jesus stirbt, öffnen sich die Gräber der verstorbenen Heiligen, die man oft überlegt, und die wurden dann nach der Auferstehung Jesu lebendig. Die wurden gesehen zum Teil in Jerusalem. Das muss man sich mal vorstellen, was muss das für ein Morgen gewesen sein in Jerusalem. Ne? Und dann hat Jesus sozusagen, Epheserbrief, oder? Er hat die Gefangenen mit sich gefangen geführt, hat sie mit sich genommen, oder? Verstehen wir? Das heißt, Abrahams Schoß ist jetzt
leer.
Der ist leer. Der Ort der Qualen,
der ist noch voll.
Und er wird voll sein bis zum Gericht vor dem weißen Thron in Offenbarung 20. Gell? Dann erst wird der Ort der Qualen geleert. Und alle, die sich an diesem Ort befinden, kommen am Ende wohin?
In die Hölle,
in die ewige Verdammnis, ja. In diesen Feuersee.
Und wenig Crashen ist
auch. Und genau, richtig. Ne? Heulen und Zähne.
Wie heißt der Ort links?
Links ist der Ort, also im Lukas-Evangelium wird er als der Ort der Qualen bezeichnet. Genau. Und das beides ist das Totenreich, oder? Also beide Orte sind im Totenreich, sind wie zwei Hälften im Totenreich, macht die Bibel klar. Und die rechte Seite sozusagen auf meinem Schaubild, das ist die jetzt leer ist. Die hat Jesus mitgenommen. Das heißt, der Sieg ist verkündet, das ist sichtbar. Jesus hat den Tod überwunden. Und wenn jetzt ein Mensch stirbt im Glauben an Jesus, wo kommt er hin? Der kommt direkt in den Himmel. Denk nur mal an den Mann am Kreuz, dem sagt Jesus, noch heute wirst du mit mir im Totenreich sein. Nein, im Paradies wirst du mit. Es geht hinauf, wirst du in die Herrlichkeit. Ja? Das ist der große Unterschied. Wenn heute Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei dem Herrn zu sein. Ja, Jesus ist nicht im Totenreich, oder? Der ist im Himmel. Und bei der Auferstehung passiert Folgendes. Als Jesus gestorben ist, oder? Da ist sein Geist in den Himmel gegangen, ne? Also in das Paradies gegangen. Sein Körper lag in der Erde. Bei der Auferstehung, das heißt, wenn wir sterben, geht unser Geist zu Gott. Ja, bitte nicht die Seele. Der Mensch hat keine Seele, sondern er ist eine Seele, sagt die Bibel. Ne? Die Verbindung aus Körper und Geist macht eine Seele. Und jetzt verstehen wir noch mehr, warum bei der Seelsorge, na, der biblische Ansatz, der ist, der dem Menschen am Ende wirklich in seiner Seele hilft. Weil das ist eine Verbindung aus Körper und Geist. Also brauche ich etwas Geistliches, was Heilung schenkt. Na? Also, wenn der Mensch stirbt, geht sein Geist zu Gott. Und bei der Auferstehung, was passiert? Da bekomme ich einen neuen Leib. Was hat Jesus bei der Auferstehung bekommen? Er hat einen Leib bekommen. Na, und genau das werden wir bekommen. Das heißt, bei der Auferstehung bekommt unser Geist, der schon bei Gott ist, einen Leib. Und dann sind wir wieder
ein Mensch. Also
Geist und Leib machen eine Seele. Dann sind wir wieder ein vollständiges Lebewesen.
Ja? Aber der Körper von Jesus, der war ja dann weg.
Ja, das ist der Auferstehungsleib. Genau, das ist kein Leib aus Fleisch und Blut mehr.
Naja, das heißt,
diesen Körper, ich weiß, was du meinst, genau, diesen fleischlichen Körper hat Gott verwandelt, oder? Genau, muss er gemacht werden. Gilt für uns Menschen so nicht bei der Entrückung? Ja, oder? Das ist genau das, was wir bei der Entrückung erleben. Da heißt ja, dass wir sozusagen verwandelt, überkleidet werden, oder? Dass wir verwandelt werden in einem Nu. Da findet man nicht mal unsere Leichen. Ich würde davon ausgehen, so wie die Bibel das schildert, dass sich der Körper, dass der verwandelt wird, so schildert die Bibel das, oder? Das heißt, in einem Nu, im Griechischen steht da en atomos, ne? Also in einem unteilbar kleinen Augenblick, sind die an Christus glauben, einfach weg. Und ihr Körper verwandelt. Ne? Also deine Strickjacke, Peter, die würde wahrscheinlich noch im Stuhl liegen.
Ja. Die Brille.
Die Brille. Ja. Die Brille lag auf deiner Strickjacke im Stuhl. Ne? Aber das kümmert dich nicht mehr, weil du dann bei Jesus bist. Ne? So, genau, es gibt entsprechende Filme. Genau. Und dieser Gedanke der Entrückung, das ist ganz interessant, gerade zum Beispiel im Amerikanischen war es, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber die haben das Thema ja deutlich ernster genommen, wie wir hier in Deutschland. Ne? Es gab lange Zeit für amerikanische, also hatten zumindest manche amerikanische Fluggesellschaften eine Regel, dass nur ein Pilot gläubig sein darf. Genau, dass bei der Entrückung das Flugzeug nicht vom Himmel fällt. Ne? So, also tatsächlich gab es sowas. Gell? Die nehmen ihre Filme an. So, aber jetzt wieder zurück zum Jürgs Krokussen.
Darf ich nochmal unterbrechen? Interessant ist ja, dass der Arme, der Lazarus, mit dem Verurteilten gesprochen hat.
Nein, der Lazarus spricht nicht mit ihm.
Also, oder Abraham.
Der Abraham spricht mit ihm und das war vielleicht eine Ausnahme. Wir wissen es nicht. Es wird sonst nirgendwo was darüber berichtet. Auf alle Fälle ist die Seite jetzt leer.
War aber eine Verbindung da.
Sie konnten miteinander reden. Vielleicht hat Gott es auch ermöglicht. Das heißt ja, er hier drüben in dem Ort der Qualen hat den Lazarus gesehen. Ob der Lazarus ihn gesehen hat, das wissen wir gar nicht. Im Allgemeinen ist es so, wenn wir im Hellen sitzen, Sabine, kannst du nach draußen schauen?
Nee.
Im Dunkeln? Nein, du siehst nichts. Aber wenn draußen einer vom Fenster steht, der kann ins Helle schauen, oder? Da ist Licht, da ist Dunkelheit, oder? Dass die ins Helle sehen können, ist klar. Das ist ein Teil dieser Qualen, oder? Der Mann sagt ja, ich leide Qual und dem geht's gut, oder? Verstehen wir?
Ja, ja.
Aber es macht noch etwas, was ganz Interessantes, was an dieser Stelle geschieht. Und dann machen wir den Bogen zu Jörgs Krokussen zurück, ne? Und hinein in unseren Text. Der Herr Jesus verweigert durch den Abraham, diesem Mann, die Möglichkeit. Er sagt, sende doch den Lazarus zurück, damit meine Brüder glauben, wenn einer von den Toten zurückkommt. Und was sagt Abraham im Auftrag Gottes, dem Reichen?
Sie haben meinen Propheten nicht geglaubt, also glauben sie auch nicht.
Fast. Sie haben Mose und die Propheten. Wenn sie denen nicht glauben, glauben sie auch nicht, wenn einer von den Toten zurückkommt. Und da erlebe ich etwas Interessantes. Das heißt, Gott setzt ein Prinzip fest. Wird Gott jemanden zurückschicken aus den Toten, der berichtet, wie es drüben ist?
Nein.
Nein, weil er sagt, sie haben... Genau, Mose und die Propheten. Ganz. Das heißt... Genau, alles gut. Gott wird niemals einen Menschen aus den Toten zurückschicken, damit er berichtet, wie es drüben ist, damit die Menschen zum Glauben kommen.
Aber das wird ja viel Schimpfen drüben.
Damit wird viel Schimpfen. Alle, die vom Tod auferweckt worden sind in der Bibel, hat keiner von denen erzählt, was drüben gewesen ist. Und wenn dann heute Leute kommen und auf einmal Bücher schreiben und oh, ich war im Himmel und da war so und so, na, verstehen wir?
Wir haben Jesus geredet.
Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist es schlicht und einfach
ein Lügner
oder es ist... Oder es ist dämonischen Ursprungs, oder?
Ja.
Vielleicht wird halluziniert, ne? Also vielleicht drei Möglichkeiten. Ne? Aber Jesus wird keine, das ist ein Prinzip, das er festgelegt hat. Und dann könnt ihr diese Botschaften anschauen. Na, ich habe vor Jahren mal zum Beispiel ein schönes Video gehabt von dem Reinhard Bonnke. Na, das war ja in der Reihen der Pfingstcharismatiker und sehr bekannter Evangelist. Na, und der hat dann auch von Toten, da ging es um eine Totenauferweckung in diesem Video. Und dann hat dieser Mann berichtet, was er da alles erlebt hat drüben. Und wenn man dann mal diese Aussagen neben die Bibel gelegt hat, hat man gesehen, das steht sogar zum Teil im Widerspruch zu dem, was die Schrift sagt. Und dann hat man gemerkt, das kann gar nicht wahr sein, oder? Und das Ende vom Lied war, dass er gesagt hat, okay, das war, ich will gar nie wieder streiten, weil ich habe Angst, sonst den Himmel zu verpassen. Wenn es heute streite, dann schließe ich mich immer ein, wenn es irgendwo Streit gibt. Dann haben wir gedacht, seltsam, den Himmel verpasse ich nicht durch Streit, sondern wenn ich Jesus nicht habe. Verstehen wir? Merken wir was? Ah, da ist doch Satan ans Ziel gekommen. Wenn das die
Botschaft ist.
Richtig. Ne? Also, die Bücher, wo Leute berichten, wie es drüben war, Die können wir getrost auf die Seite legen. Was Nahtoderlebnisse anbelangt, ist es im Prinzip eine ganz ähnlich. Wenn man mal mit Nahtoderlebnissen beschäftigt, da gibt es sehr interessante Themenkreise, dann sieht man, da wird ja im Allgemeinen immer von dem schönen großen Licht geredet und was alles gewesen ist und wie toll das alles war. Und das kann der größte Hallodri in seinem Leben gewesen sein, aber dann ist plötzlich alles gut. Kann das sein? Nein. Es sind ja auch eben Nahtoderlebnisse und nicht Nachtoderlebnisse. Und in diesem Nahtoderlebnis ist erstmal gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wo kommt das her. Ne? Das also man sieht zum Beispiel, dass ein Moslem durchaus dann Dinge berichtet hat, die mit Aussagen aus dem Koran übereinstimmen, dass Leute aus einem christlichen Kulturkreis in Nahtoderlebnissen Dinge berichten, die dann mit einem christlichen Gedankengut durchaus übereinstimmen. Es gibt aber auf der anderen Seite auch sehr grausame und furchtbare Nahtoderlebnisse. Man hat dann Studien gemacht und hat Leute direkt nach dem Aufwachen befragt und dann gab es eine ganze große Menge mit ganz furchtbaren Nahtoderlebnissen. Das verdrängen die Menschen dann. Also ist ganz interessant. Und wenn wir es von der Bibel betrachten, merken wir, okay, die Bibel sagt, das ist nicht Gottes Prinzip. Das kann eine Halluzination sein, die geschieht, das kann auch einen dämonischen Ursprung haben, aber es ist auf alle Fälle nicht göttlichen Ursprungs, weil es im Widerspruch zum Prinzip ist, das Gott gesetzt hat. Ich werde keinen von drüben zurückschicken, dass er berichtet, wie es gewesen ist. Also, aber damit setzen wir einen Punkt und gehen wieder zu Jürgs Krokussen. Na, die verkünden das neue Leben genauso wie der Mandelbaum, na, dann durch einen Hinweis auf Christus ist und das neue Leben, das wir in Christus haben. Und damit es dahin kommen konnte, lesen wir heute Matthäus weiter, wo es genau darum geht, wie kommen wir hinein in dieses neue Leben. Wir wollen den Abschluss heute machen, Matthäus Kapitel 2, Vers 19. Jürg, danke für deine Krokusse und den kleinen Exkurs, den du uns geschenkt hast. Matthäus, Kapitel 2, Vers 19 bis 23. Darf gerne jemand, der will, einfach vorlesen, die vier Verse.
Die Rückkehr aus Ägypten heißt bei mir. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn im Traum dem Josef in Ägypten und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und kehre zurück ins Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter und kam ins Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus im Judäa König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum empfing er Weisung von Gott und zog ins galiläische Land und ließ sich in einer Stadt mit Namen Nazareth nieder, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt worden ist. Er soll
super. Bis dahin. Wir haben das letzte Mal schon gesehen, gell? Diese drei Abschnitte, in die dieser Abschluss des zweiten Kapitels sich unterteilt. Und immer geht es darum, dass dann steht, damit erfüllt würde. Gell? Der Matthäus, haben wir, wenn wir uns nochmal vor Augen halten, schreibt im Schwerpunkt erstmal für die Juden. Werden wir heute nochmal sehen, auch an anderer Stelle. Gell? Und für die Juden war es ganz wichtig, dass sie erkennen, Jesus ist genau der, von dem die das Alte Testament immer schon geredet hat, dass sie das begreifen. Ja? Und deswegen kumuliert er das immer wieder hin, genau auf dieses Ziel. Nur wenn wir in diesen Abschnitt einmal gehen, dann finden wir da die Situation, Josef ist ja, haben wir gesehen, mit der Maria und mit Jesus, dem Kind, nach Ägypten geflohen. Warum ist er geflohen?
Weil Herodes das Kindlein, nach dem Leben des Kindlein trachtete.
Jawohl, Herodes trachtete nach dem Leben des Kindlein. Woher wusste denn der Josef das? Durch einen Engel. Oder Gott ist durch einen Engel im Traum dem Josef erschienen. Wir haben dann auch so einen kleinen Exkurs zu den Träumen gemacht, bitte. Gell? Auch da nochmal nur einen Satz. Dass Gott durch Träume redet, na, war im Alten Testament etwas sehr Häufiges. Im Neuen Testament sehen wir das so gut wie gar nicht mehr. Nach der Ausgießung des Heiligen Geistes finden wir das Wort Traum im Neuen Testament nicht mehr. Apostelgeschichte 2, also mit der Ausgießung des Geistes das letzte Mal, als der Petrus die Joel-Stelle aus dem Alten Testament zitiert, dann an der Pfingstpredigt. Na? Es gibt danach noch Träume, aber äußerst selten. Es wird zum Beispiel der Traum des Paulus berichtet in Apostelgeschichte 16, der mit so viel Unsicherheit zurückgelassen hat, dass sie sich beraten haben, was sollen wir tun. Und das macht auch Sinn, na, dass Gott heute weniger durch Träume redet, weil wir was haben?
Die Bibel.
Wir haben die Bibel und seinen Geist, oder? Dann brauchen wir das nicht mehr. Na, der Traum spielt nur in einem Buch des Neuen Testaments eine ganz entscheidende Rolle und das ist Matthäus. Und das ist der Übergang, das war das erste Evangelium, wenn wir uns erinnern, gell? Das geschrieben wurde, das ist der Übergang vom Alten ins Neue. Und das spielt auch nur im Anfang des Matthäus-Evangelium eine Rolle. Na, das ist wie wenn er die Juden abholt in der Welt, in der sie sind. Na, verstehen wir? Gott kann heute auch noch durch Träume reden. Es gibt keine Bibelstelle, die sagt, dass er das nicht mehr tut. Aber das ist was extrem Seltenes. Und wenn wir in Kreisen uns dann bewegen, wo Träume zum Alltagsgeschäft der Christen gehören, dann müssen wir uns fragen, woher diese Träume kommen. Von Gottes Geist mit Sicherheit nicht. Weil es nicht, ist einfach im Widerspruch zu dem, was die Schrift als Prinzip uns zeigt. Und dem müssen wir uns einfach beugen. Also da möchte ich einfach nur ermutigen, schaut wirklich auch in die Schrift hinein, schaut euch die Dinge an. Na, nur weil in der Schrift Träume vorkommen, heißt das nicht, dass ein Traum gleich göttlich ist. Na, ganz im Gegenteil, die Bibel macht sogar schon im Alten Testament eine interessante Aussage, da geht es um die Feinde Gottes und da sagt der Psalmist, na, so wie die Träume nach dem Erwachen am Morgen werden die Feinde Gottes sein. Was sind die Träume nach dem Erwachen am Morgen? Die sind verschwunden. Man weiß, ich habe geträumt, aber man kann sich gar nicht mehr daran erinnern. Na?
Da gibt es ja den Vers, wer Träume hat, der Träume, wer mein Wort hat, predigt mein Wort.
Jawohl, sehr gut, ganz genau. Also, und da merken wir schon, dass selbst zu dieser Zeit Gott die Dinge gerade rückt. Auch im Alten Testament gehörten Träume nicht zum Alltag. Aber sie waren noch deutlich häufiger vorhanden wie im Neuen Testament. Da gab es ja noch kein geoffenbartes Wort Gottes und keinen ausgegossenen Heiligen Geist. Ja?
Ich glaube, die Träume hauptsächlich auch gottesfürchtige Menschen
benutzt. Gott hat sie benutzt, um zu gottesfürchtigen Menschen zu sprechen oder aber auch um Menschen, na, der Nebukadnezar war zu dem Zeitpunkt zum Beispiel noch nicht gottesfürchtig und der Pharao auch nicht, aber es führte am Ende dahin. Gell? Das war das Interessante. Sehr schön. Gut, aber jetzt hier zurück. Das heißt, Gott hat zu dem Josef gesprochen, in einem Traum ist er ihm begegnet. Das heißt, was erleben wir jetzt bei dem Josef? Was macht Josef? Gott spricht zu ihm und was macht der Josef? Gott sagt, hey, das Kind ist in Gefahr, der Herodes will das Kind töten. Und was macht Jesus?
Er glaubt, was hört macht Jesus? Und macht.
Ja, er hört und glaubt und macht, oder? Und das ist das, was wir gesehen haben. Gell? Glaube bedeutet immer, dass ich auch tue, oder? Mein Glaube ist nur so groß, wie ich gehorsam bin, oder? Verstehen wir? Gell? Das ist ganz einfach. Na, Josef hört, und dann merke ich noch etwas, was braucht der Glaube immer? Der braucht als Grundlage ein...
Als Fundament ist immer Gottes Wort.
Jawohl, das Fundament ist immer Gottes Wort. In dem Fall ist es ein Engel, der dem Josef im Traum erscheint und ihm etwas mitteilt, oder? Aber der Josef hat ein Wort Gottes. Und das ist ganz wichtig, oder? Dass unser Glaube immer auf dem Wort Gottes steht. Das ist heute in die Mode gekommen, noch mehr wie früher. Aber das war auch schon früher immer wieder ein Problem, wenn wir schauen, dass wir uns unseren Glauben selber zurechtschustern. Oder? Und da wird vielleicht davon geredet, du musst nur stark genug daran glauben. Das ist ein völliger Blödsinn. Na? Die Bibel sagt uns, dass ich überhaupt nicht stark glauben muss. Der Herr Jesus sagt, wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn. Das ist ein winziger Glaube. Winziger Glaube. Dann könnte ich zu dem Berg sagen, heb dich hinfort und wirf dich ins Meer.
Das ist der richtige Glaube.
Ja, warum reicht beim richtigen Glauben ein Senfkorn-Glaube, ein winziger Glaube aus?
Weil der Rest macht Jesus.
Jawohl, weil er hat ein Wort Gottes, das ist der Punkt. Und es zeigt uns auch, dass wenn wir wollen, dass unser Glaubensleben gesund ist, dann müssen wir was vor allem tun? Wir müssen Bibel lesen. Wir können ohne Bibel lesen keinen gesunden Glauben haben. Das funktioniert nicht. Die Bibel ist geoffenbartes Wort Gottes, da begegnet uns Jesus. Und das ist so elementar wichtig, dass wir Bibel lesen und dass wir das, was wir glauben, hier prüfen, steht das da drin. Und dann kann mein Glaube zweifeln, Giuseppe, oder?
Nein.
Stell dir vor, oh doch, nein. Doch, der kann zweifeln, oh der kann zweifeln, der
das
kann zweifeln.
Bei mir noch nicht.
Oh, das kommt, garantiert, ja. Lass uns mal in 10 Jahren reden, Giuseppe. Merkt ihr das mal in 10 Jahren noch immer? Jetzt brauchst du keine Angst haben. Es gibt die Stunden, wo unser Glaube wankt. Das kommt bei allen. Also das gibt's bei allen. Das war gar nicht schlimm. Weil macht Jesus deswegen, was er versprochen hat oder nicht?
Ja klar.
Natürlich, warum?
Und das macht, also ich hab schon gezweifelt, wenn ich ein Gebet erhöre. Aber dann, spätestens, wenn ich auf dem Kreuz schaue,
ist es weg gewesen.
Ist bei mir immer das Abendmahl
so wichtig.
So wichtig, dass ich schaue mal am Kreuz.
Sehr schön. Ganz genau.
Und dann lasse ich los und das wird dann am...
Sehr schön, sehr schön. Na? Und das Schöne ist, Jesus macht, was er verspricht. Nicht, weil mein Glaube so stark ist, sondern
weil
er versprochen hat. Und wenn er versprochen hat, dann muss er sein Wort halten. Oder? Er hat sich gebunden an sein Wort, heißt es mal in dem Lied. Verstehen wir? Gell? Das heißt, er tut, was er verspricht, weil er es versprochen hat. Na, als die Jünger im Boot in Seenot geraten, da steht doch Herr Jesus auf, als sie ihn um Hilfe bitten und sagt, ja, liebe Jünger, euer Glaube ist zu schwach, ich gehe mal, auf Wiedersehen. Was macht er?
Der hat den Wind gestillt.
Er stellt den Sturm und den Wind. Verstehen wir? Er macht's trotzdem. Warum? Ja, weil er es versprochen hat. Das ist der Punkt. Jesus hält sein Wort. Ob ich ihn zwar. Ich erinnere mich immer an ein Gespräch mit einer lieben Schwester. Das ist schon einige Jahre her. Und die war sehr krank. Die hatte schwere Depressionen, die haben nach ihrer ersten Schwangerschaft angefangen und die sind einfach nicht mehr weggegangen. Und in diese Depressionen hinein hat sie aber von Gott ein Wort bekommen, das ihr Gewissheit geschenkt hat, Jesus wird mich gesund machen. Und es gab Stunden, da waren die Depressionen so schlimm, dass sie ganz große Zweifel hatte, macht Jesus mich wirklich noch gesund? Und in einer dieser Stunden haben wir miteinander geredet und hat sie gesagt, Friede, jetzt habe ich wieder gezweifelt. Dann wird Jesus ja das auch gar nicht erfüllen können, wenn ich zweifle. Aber ich will ja, dass er es erfüllt, aber ich kann nicht glauben. Dann habe ich gesagt, weißt du, das ist gar nicht schlimm, wenn du zweifelst. Wenn Jesus versprochen hat, dass er es tut, dann tut das. Ob du zweifelst oder nicht. Weil er es versprochen hat.
Er macht
es. Und das macht so frei, wenn wir diesen Blick bekommen. Verstehen wir? Was ist das für eine herrliche Freude, die jetzt in mein Leben kommt?
Ich habe mal ein Buch gelesen, da stand, da wo wir zweifeln, also für einen gläubigen Menschen gilt das, gell? Da wo wir zweifeln und denken, da bewegt sich nicht, genau da ist Gott am Wirken.
Da ist Gott am Wirken, ganz genau. Gerade da, gell? Ganz genau. Und jetzt gehen wir nochmal zurück. Der Josef, der hat vielleicht auch Zweifel gehabt. Aber was tut er trotz der Zweifel?
Er macht.
Na, vielleicht hat er Zweifel, wir wissen es nicht. Auf alle Fälle hat er es nicht gesehen. Da kommt dieser Engel im Traum. Na, Gott spricht durch diesen Engel zu ihm und sagt, der Herodes will das Kind töten. Das konnte der Josef nicht nachprüfen. Oder? Es gab auch keine Möglichkeit, irgendwie vielleicht kurz anzurufen, aber irgendwo schon Soldaten unterwegs sind nach Bethlehem. Verstehen wir? Der konnte nichts sehen. Der hat einfach nur Gottes Wort gehabt. Und auf dieses Wort hin geht er jetzt nach Ägypten. Was dann in der Folge passiert ist in Bethlehem, kann ich mir vorstellen, dass er eben schon mitbekommen hat. Ne? Dieser Kindermord in diesem Gebiet des Herodes. Wir haben gesehen, das betraf ja nicht nur Bethlehem, sondern das ganze Gebiet stand da dabei. Gell? Sein ganzes Gebiet. Das war so eine grausame Sache. Das hat sich mit Sicherheit über die Landesgrenzen verbreitet. Was wird jetzt der Josef bekommen haben?
Angst.
Und jetzt stellen wir uns diese Situation vor. Ne? Josef sitzt dort in Ägypten und da hat er mit Sicherheit Angst gehabt. Das sehen wir dann ja auch später im Text, oder? Als er schon nur hört, dass der Sohn des Herodes Archelaus König ist, bekommt er nämlich wieder Angst. Da fürchtet er sich, oder? Und jetzt sitzt er dort in Ägypten und jetzt kommt wieder der Engel im Traum und sagt Josef, warte mal, ich mach bloß den Markus auf stumm, Moment. Genau. Da sitzt der Josef in Ägypten im Traum, kommt wieder der Engel und sagt, Josef, nimm das Kind und seine Mutter, nimm das Kind und die Mutter und
geh zu
Galiläa. Nein, noch nicht nach Galiläa. Was sagt er? Schaut mal rein, Vers 19.
Israel.
Ja, geh nach Israel. Oder das ist der Auftrag. Geh nach Israel. So. Und dann kann man sich vorstellen, was wird der Josef sich jetzt überlegt haben? Habe ich das richtig? Wenn ich das falsch gehört habe, was droht dann unter Umständen?
Der Tod.
Der Tod. Dann droht der Tod. Und der Engel setzt etwas hinzu. Was setzt er hinzu?
Wenn die Menschen, die das Kind umbringen wollten, sind
gestorben. Jawohl. Das ist so herrlich, oder? Warum macht Gott das?
Um ihm die Angst
zu nehmen. Ich finde es immer wieder so schön, wenn wir beobachten, wie Gott mit den Menschen redet. Dann erleben wir, dass Gott immer wieder genau solche Zusätze macht. Weil er genau weiß, was die Not ist, oder? Denken wir nur mal an den Mann, an den Gelähmten, den die vier Freunde durchs Dach zu Jesus lassen, oder? Der ist gelähmt. Die vier Freunde können ihn nicht zu Jesus bringen, weil das Haus voll ist, oder? Und dann klettern sie aufs Dach und machen ein Loch rein, oder? Sieht man schon, ne? Christen haben einen Dachschaden, ne? So. Dann lassen sie den Mann auf der Bahre runter vor Jesus. Und was sagt Jesus zu ihm? Freund? Also erstmal, wie er ihn anspricht, ne, voller Liebe. Und was sagt er dann zu ihm? Deine Sünden sind dir vergeben. Warum sagt er denn das zu diesem Mann?
Dass er zeigt, dass er Gott ist und dass er Sünden vergeben kann.
Jawohl, aber was wird wohl das größte Problem gewesen sein?
Die Sünde.
Die Sünde. Denken wir nochmal ins Alte Testament zurück. Für den Juden gab es eine Verbindung. Na bitte, die gilt im Neuen so nicht mehr. Da gab es eine Verbindung zwischen Sünde und Krankheit. Für den Juden war klar, Sünde und Krankheit sind miteinander verbunden. Denken wir nur an den Blindgeborenen, oder? Da stehen die Jünger dran und sagen, ja, wer hat denn gesündigt? Ich meine, den Blindgeborenen, ja, der muss ja dann schon, da war die Theorie, entweder hat er schon im Mutterleib gesündigt oder die Eltern haben so schwer gesündigt, dass das Kind bestraft wurde dafür. Ne? Deswegen fragen sie, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Das war die Theologie, die Juden hatten. Das muss man sich mal vorstellen.
Das wäre den Gang und Gäbe. Krankheit, das, Sünde.
Jawohl. Und deswegen musste Jesus auch so viel heilen, weil er damit gezeigt hat, wenn einer Sünden vergeben kann, dann kann er auch heilen. Weil, dass ich deine Sünden vergebe, das kann ich dir leicht sagen. Das kann kein Mensch nachprüfen. Aber wenn ich dich dann heile, das kann man sehen. Na, verstehen wir? Aber das andersrum wissen wir jetzt auch, wenn ein Mensch so schwer krank war, der konnte sich ja nicht mehr bewegen.
Der muss viel gesündigt haben.
Oh, der muss viel gesündigt. Oder zumindest muss er was geglaubt haben. Ich habe viel gesündigt. Verstehen wir? Das ist doch das, was kommt. Ich bin auch, der kann ja nicht mal mehr am Tempel, am Gottesdienst teilnehmen. Der war ausgeschlossen von allem. Verstehen wir das? Und jetzt kommt dieser Mann vor Jesus, diesen reinen Heiligen. Wie fühle ich mich denn da? Schmutzig. Da wird mir das alles bewusst. Das ist wie wenn ich ins Licht drehe. Ich drehe in dieses Licht Gottes hinein. Und Jesus sieht das. Und das Erste, was er tut, ist, Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Und da spürt man förmlich in diesem Text die Erleichterung, die durch das Herz dieses Mannes gegangen sein muss. Das war es doch, was ihn belastet hat. Der konnte nicht mal mehr glauben, da war schon so viel berichtet über Wunder des Herrn Jesus, aber der konnte nicht mal mehr glauben. Wer glaubt denn für diesen Mann? Die Freunde, da heißt es, und Jesus sah ihren Glauben. Der hat sich selber aufgegeben. Warum soll Gott mir noch helfen?
Bestimmt dann die meisten, du bist gesündiger, du hast gesündigt.
Und genau, da, und verstehen wir? Ganz genau.
Aber trotzdem eine Freude, ich habe ihn geholfen.
Herrlich, gell? Schön, wie Gott das macht, gell? Wie auch auf der Ebene. Denkt man an den Teich Bethesda, Mann, der hat nicht mal mehr Freunde. Der war ganz allein. Wahnsinn, ha? Verstehen wir? Aber es ist so herrlich. Jesus sieht das Herz dieses Mannes. Und genau da spricht er hinein. Da ist ein Abraham, nach der Geschichte mit dem Ismael, oder? Ist 13 Jahre Funkstille zwischen ihm und dem lebendigen Gott, oder? Und der Abraham wird gespürt haben, der Ismael, das ist irgendwie nicht das Rechte, was Gott wollte, ne? Das kann man spüren, sowas, oder? Man merkt das dann schon. Und da war eine gewisse Funkstille zwischen ihm und Gott. 13 Jahre lang. Und jetzt begegnet Gott dem Abraham und wie stellt er sich vor? Ich bin El Shaddai. Das heißt, ich bin der Allmächtige und der Allgenügende. Das war genau die Not des Abraham. Und Gott stellt sich ihm vor als derjenige, der alles vermag und der für alles ausreicht. Ist das nicht herrlich? Mitten in meine Not hinein. Seht ihr, und genauso macht er es hier auch. Und wie oft macht er es in unserem Leben, dass er noch genau diesen Zusatz schenkt. Der könnte von dem Josef verlangen, dass der einfach geht. Wenn Gott sagt, geh, dann geh. Aber Gott gibt ihm diesen Frieden mit und sagt, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind tot. Vielleicht war trotzdem noch eine gewisse Angst, aber wenn der Josef eine Angst hatte, was konnte er machen? Er konnte wohin blicken?
Auf Gott
und auf dieses Wort. Sie sind tot. Sie sind gestorben. Verstehen wir, das ist das Herrliche. So können wir lernen, vorwärts zu gehen wie ein Josef. Wir sehen vielleicht nichts, aber wir dürfen es einfach tun. Im Glauben an sein Wort. Verstehen wir? Auch wenn wir es nicht sehen, der konnte das nicht sehen. Der konnte nicht schnell eine WhatsApp nach Hause schicken und fragen, ist der Herodes wirklich tot? Na, oder CNN-Seiten aufrufen und gucken, ob Herodes wirklich gestorben war. Na? Keine Möglichkeit. Er musste einfach Gottes Wort glauben. Das ist ein Leben im Glauben, nicht im Schauen. Und er tut's. Und jetzt geht der Josef vorwärts, und das dürfen wir genauso tun wie er. Und er kommt nach Israel, und was erlebt er plötzlich? Ja, der Herodes ist tot, aber... Der Archelaus, sein Sohn, sitzt auf dem Thron. Und da packt ihn die Angst. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Was wäre die logische Reaktion, die Mensch jetzt macht?
Wieder zurückgehen.
Ich gehe wieder zurück. Vielleicht habe ich mich verhört. Da umdrehen und wieder zurück. Und was macht der Josef? Geht er zurück? Was steht hier im Text? Ja, was steht hier? Ja, aber, schaut mal genau hin, ne? Da heißt es, schaut mal in den Vers 22, als er aber hörte, dass Archelaus über Judäa herrschte, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und jetzt? Als er aber im Traum. Verstehen wir? Der kehrt nicht einfach um. Sondern was? Ja, vielleicht hat er kurz gewartet. Verstehen wir? Und dann geht er mal und erwartet, dass Gott ihm Weisung gibt. Was soll ich jetzt tun? Verstehe ich das nicht herrlich? Ich habe mir gedacht, da ist ein Elia, der wird von Gott auf der Flucht vor dem König Ahab wohin geschickt? Wohin schickt Gott den Elia? An den Bach?
Bachkrit.
An den Bachkrit. Ne? Und dann an den Bachkrit ist der Elia versorgt, da tröpfelt das Wasser noch ein bisschen rein. Ne? Da kommen täglich die Raben und bringen ihm Brot und Fleisch, was er schon bemerkt ist, dass so ein Rabe Brot und Fleisch bringt. Ne? Normalerweise stibitzt er sich Brot und Fleisch. Ne? Wo er das Fleisch her hatte, will ich lieber gar nicht wissen. Sind ja Aasfresser bekanntlich, ne? Aber ist ja egal. Es hat funktioniert, oder? Gott hat den Elia versorgt, oder?
Ja. Bitte? Stabilen Magen gegeben.
Stabilen Magen gegeben, genau. Mit sehr viel Daosin, was mir fehlt, das braucht man nämlich für solches Fleisch. Ne? Also mit Histaminintoleranz hätte der Elia ein Problem gehabt.
Ne? Meinst du wirklich, die haben Aasen gebacken?
Nee, nein.
Ja, beim Metzger werden sie nett gewesen sein.
Ja. Ich
stelle
mir das vor, wenn das irgendwo in einem reichen
Hausstück
ist.
Also, bleib mal bei der Vorstellung. Das ist ja die Logik. Was ist denn passiert überall?
Ja, es sind ja über die Tiere.
Genau. Aber Gott hätte nicht mal das nötig. Gott kann dem Raben auch ein Stück einen Steg in den Mund stecken, ne? Einen Schnabel. Also, lassen wir mal die Geschichte im Hintergrund, wo das Fleisch. Ich habe ja gesagt, wir wissen es nicht. Ne? Gott hat ihm nur das Beste gegeben. Es hat funktioniert. Was auch immer das Beste war. Aber dann passierte etwas. Was passierte mit dem Bachkrit? Und was macht der Elia? Habt ihr den Text mal genau gelesen? Der Bach vertrocknet und der Elia steht auf und geht los. Nein, der bleibt. Der bleibt an dem Bach, bis Gott sagt, und jetzt geh nach Zachbat. Gott hat ihn dahin geschickt und deswegen bleibt er, bis Gott ihn eine neue Weisung gibt. Versteht? Wenn Gott uns an einen Platz gestellt hat, dann bleiben wir an dem Platz, bis Gott uns eine neue Weisung gibt. Vielleicht gefällt mir dieser Platz irgendwann nicht mehr. Vielleicht wird dieser Platz irgendwann unbequem. Aber dann ist es wichtig, Gott hat mich dahin gestellt. Und dann bleibe ich an dem Platz, bis er mich an einen anderen schickt. Wenn ich keine Weisung habe, dann darf ich gehen, oder? Das ist die Frage, was ich für eine Weisung habe. Aber wenn ich eine Platzzuweisung Gottes in meinem Leben habe, dann darf ich getrost an der Stelle bleiben, auch wenn der Bach trocken wird. Auch wenn der Archelaus auf dem Thron sitzt. Weil ich weiß, Gott hat einen Plan für mich. Und dann zeigt er mir den auch. Verstehen wir? Das ist das, was wir beim Josef hier lernen dürfen. Der kommt nach Judäa und der erlebte Archelaus ist da und er kriegt die Angst, aber er läuft nicht weg. Sondern er wartet, was sagt Gott mir jetzt? Und jetzt sagt Gott was Interessantes. Was sagt er ihm? Wohin soll er gehen?
Nach Israel.
Jawohl. Nämlich konkret.
Nach Nazareth.
Nach Nazareth. Und da stehen zwei Dinge. Nicht nur nach Nazareth, sondern zuerst steht. Galiläa. Nach Galiläa.
Genau, erst geht es
in
Galiläa.
Und dann nach Nazareth, oder?
Ja.
So. Und jetzt ist interessant. Und das Ganze, da kommen wir dann gleich drauf. Dient wieder dazu, dass was passiert, dass die
Schrift
erfüllt wird. Merkt man es, wie herrlich Gott die Dinge zusammenfügt, oder? Unglaublich. Da steht man immer daneben und kann nur noch staunen. So groß ist Gott. Also selbst den Archelaus und den Herodes, die so gegen ihn sind, am Ende müssen die dazu dienen, dass sein Wort und sein Plan in Erfüllung gehen. Und das ist in der ganzen Welt so. Da ist ein Kaiser Augustus gewesen, oder? Der hat ja diese Zählung in seinem Reich nicht gemacht, weil er wollte, dass Josef und Maria nach Bethlehem gehen und dort ein Kindlein bekommen, ne? Sondern es ging um seine Größe, um seine Macht, um seine Herrlichkeit. Und Gott gebraucht diesen Mann in all seinem Drang nach seiner Herrlichkeit, damit sein Wort in Erfüllung geht und damit Gottes Licht noch herrlicher scheint, wie das Licht des Augustus.
Das ist egal, was sie machen, sein Wort geht immer.
Sein Wort geht immer. Verstehen wir? Und am Ende heißt und geschieht es, wie es der Theo Lehmann gedichtet hat im Lied, oder? Die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. So wird es am Ende sein.
Ja. Ha?
Herrlich, das bleibt bestehen und das geht. Das darf unser ganzes, auch jetzt noch, weil wenn wir schauen, was so ein politisches Chaos um uns herum geschieht und was die Republik verschulden und die nächsten Kinder, das ist unvorstellbar, was da abläuft. Na, und da könnte man fast verrückt werden drüber.
Ja.
Aber dann dürfen wir wieder schauen, nachher Jesus kommt ans Ziel.
Ja,
versteht ihr?
Ja.
Er hat seinen Plan.
Ein Trost.
Genau, das ist unser großer Trost. Und da dürfen wir hinschauen.
Ja.
Na, und jetzt kommt der Josef mit dem Jesuskind und der Maria nach Galiläa. Das ist das Erste. Und das hat einen Grund. Was ist denn Galiläa?
Das ist jetzt außerhalb des Herrschaftsgebietes des Archelaus.
Aber was ist denn Galiläa? Die sind dazwischen, die Samariter, gell? Ja. Aber das ist schon so auch eine Mischregion gewesen. Das heißt nämlich.
Bitte? Nicht so angesehen, das Provinzler irgendwie, ja. Nicht so angesehen. Also Judäa war schon wer.
Ja, genau, es war wer, aber.
Da war Jerusalem, da war.
Jerusalem war im Süden.
Ja, aber in Judäa war man wer.
Ich habe in Galiläa war man wer verstanden. Nein, genau.
Galiläa war eher so.
Provinz, das ist die Provinz, genau.
Die Landeier.
Ne? Ganz richtig, das sind die Landeier, ne? Ist das Allgäu. Das Allgäu Israels gewesen. Ne? So, also. Kann da was Gutes herkommen. Im Allgäu ist es klar, da kann was Gutes herkommen. Ne? Also. Galiläa, na im Norden, und es wurde dann schon, das war angrenzend an die Heidengebiete, und es wurde auch genannt, das Galiläa der Heiden im Alten Testament. Ne? Und es war eine Gegend, in der gab es viel Dunkelheit, viel Not. Es ist interessant, Gott schickt seinen Sohn genau dahin, wo die Not am größten ist. Und dann gab es die Verheißung im Alten Testament, denken, gell? Genau über dieses Gebiet. Ne? Wir haben das ja mal gemacht. Man kann es sogar ganz genau sogar Kana, ne? Wo er dann sein erstes Wunder tut. Wenn ihr euch erinnert, haben wir mal gemacht in der Predigt, haben wir da mal drauf geblickt. Ne? Das Land, das im Schatten lebt, ne? da wird ein helles Licht aufgehen. Das ist genau die Stelle aus dem Jesaja, die jetzt in Erfüllung geht. Verstehen wir? Gott hält sein Wort. Da, wo die Not am größten ist, wo die Dunkelheit am dunkelsten ist, da schickt er seinen Sohn hin. Verstehen wir? Da gehört Jesus hin. Ist das nicht herrlich? Was ist das für ein Trost auch für unser Leben? Wie viel Dunkelheit, wie viel Not, wie viel gibt es auch in unserem Leben? Aber genau da kommt Jesus hinein. Genau da will er hinein. Genau da will er es hell machen. Verstehen wir? Ist das nicht schön? Und er schämt sich nicht hier in Galiläa. Nazareth spielt überhaupt keine Rolle in der Bibel. Ne? Nur 12 Mal im Neuen Testament erwähnt, eben weil Jesus dort aufgewachsen ist. Davor war es ein völlig unbekannter Ort. Jesus verbindet sich mit genau dem, was in den Augen der Welt unbedeutend und wertlos ist. Verstehen wir? Vor Gott ist es nicht entscheidend, was bin ich in den Augen der Welt. Und gerade da, verstehen wir, gerade für die, die in den Augen der Welt nichts sind, genau für die ist er gekommen. Und gerade da, wo ich in meinen eigenen Augen nichts mehr bin, weil mir meine eigene Schuld, meine eigene Sünde, mein eigenes Versagen vor Augen steht, gerade dafür ist Jesus da. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht, das ist so ein schöner Trost? Und jetzt könnte man hineinschauen, Galiläa, na, das kommt aus dem Hebräischen und die Wurzel heißt Galal im Hebräischen. Und das heißt, das ist ein wunderschönes Wort, ja, das kommt an verschiedenen Stellen im Alten Testament vor, na, und dieses Wort heißt so viel wie abwälze. Das kommt zum Beispiel vor im Buch Josua, na, wenn die Juden gerade über den Jordan gezogen, dann heißt es, dass sie sich was haben die in der Wüste nämlich nie gemacht? Die wurden nicht, die jungen Männer, beschnitten. Ging ja auch gar nicht, wenn man auf Reisen ist. Ne? Verstehen wir? Die wurden nicht beschnitten. Aber das war das Bundeszeichen Gottes. Und jetzt heißt es, ne, dass sie sich beschneiden sollen. Und dann tun die das. Und dann heißt es, und ich habe die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Da steht Galal. Das ist die Wurzel für das Wort Galiläa. Und übrigens auch steckt es in dem Wort Golgatha. Da steckt nämlich der Gedanke dieses Runden drin, der Schädel. Ja? Deswegen heißt Golgatha Schädel. Golgatha heißt übrigens nicht Schädelstätte, sondern das heißt, wenn man es ganz gehört, einfach nur Schädel. Das ist das Runde. Ne? Denn da hat Gott abgewälzt unsere Schuld.
Ich sehe gerade das erste Mal, dass mein Name drinsteht in
Golgatha. Olga, ja, tatsächlich. Na, wunderbar. Ja? Also. Da.
So
sehr schön, so oft gelesen und nie gesehen. Ne? Aber da hat er abgewälzt, all die Schmach. Oder denken wir den 37. Psalm, Vers 5, wo es heißt, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Da steht, wenn man es wörtlich übersetzt, nicht befiehl, sondern wälzt es alles auf den Herrn. Ich darf alles auf ihn.
Eigentlich hilft deine Last auf ihn, ist der gleiche.
Ja, genau, richtig. Ich darf es einfach runterrollen auf ihn. Verstehen wir? Und es ist weg. Ist das nicht herrlich? Herrlich. Und wie passt das zu Galiläa? Genau dahin ist Jesus gekommen. Verstehst du, er geht dahin, um abzuwälzen, oder? Um abzuwälzen, was an Schuld die Leute beschwert. Um abzuwälzen, was an Not die Leute beschwert, oder? Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ist das nicht herrlich? Seht ihr, das ist Jesus. Ach, da freue ich mich immer, wenn ich über solche Stellen stolper. Könnte man noch ausbauen, da gibt es noch mehr Stellen im Alten Testament. Aber doch, Psalm 7 und, also was? Das, Matthäus 11, Vers 28. Genau, danke. Genau. Also, herrlich, wunderbar. Aber jetzt steht ja nicht nur, dass er nach Galiläa geht, sondern auch nach Nazareth. Und dieses Nazareth hat ja auch einen Grund. Nämlich steht da was dabei? Er geht nach Nazareth, damit
die Schrift erfüllt wird.
Genau. Er wird Nazarener genannt werden. Aber jetzt schaut mal genau hin, da steht ein schöner Zusatz. Schaut mal genau hin in den Vers 23. Und kam und wohnte in einer Stadt genannt Nazareth, damit erfüllt würde, was durch die Propheten geredet ist, oder? Er soll Nazarener genannt werden. Und jetzt ist das interessant. Ihr könnt das ganze Alte Testament durchschauen und ihr werdet feststellen, nirgendwo im Alten Testament steht, er soll Nazarener genannt werden. Aber da steht, was durch die Propheten geredet ist, oder? Das heißt, es geht jetzt erstmal um die Aussage, die aus ganz vielen Propheten kommt. Ja? Nicht nur von einem, sondern von mehreren. Na? Und ein Zitat, gibt ja zwei Arten, wie ich grundsätzlich zitieren kann. Ich kann jemanden wörtlich zitieren, oder?
Bildlich.
Ja, im übertragenen Sinn, sinngemäß, oder? Ich kann entweder sinngemäß zitieren oder wörtlich zitieren. Wenn ich etwas wörtlich zitiere, dann finde ich dieses Zitat an der Stelle, wo es gewonnen wurde, auch genauso wieder. Ne? Wortwörtlich. Aber wenn ich etwas sinngemäß zitiere, dann finde ich natürlich nur die sinnmäßige Aussage, den Inhalt wieder. Ja, und das Zitat gibt es so nicht im Alten. Es gehen manche her und sagen, ja schaut, die Bibel stimmt gar nicht. Komm mal gleich. Das sagen die, stimmt gar nicht. Aber es stimmt natürlich doch, weil auch wenn nicht drin steht, wörtlich, er soll Nazarener genannt werden, dann steht es doch im übertragenen Sinn drin. Das ist der Sinn, oder? Und zwar finden wir ganz viele Bibelstellen, wo der Herr Jesus mit dem Wort Netzer im Hebräischen in Verbindung gebracht wird. Und dieses Wort heißt übersetzt ganz einfach Spross. Nazareth heißt Sprösslingen, sozusagen. Ne? Sprösslingen wäre die Übersetzung für Nazareth. Gell? Na, die hebräische Wurzel heißt Spross. Und genau die findet sich ganz oft im Alten Testament. Und da gibt es viele Stellen, wo von dem Spross zum Beispiel die Rede ist, oder? Also passt das, oder? Und jetzt gibt es eine ganz interessante Geschichte und die wollen wir uns zum Abschluss uns noch anschauen. Es gibt vier ganz herausragende Stellen über den Spross. Die wollen wir uns mal kurz angucken. Die erste. So, ich habe es nicht auswendig gemerkt. Die erste steht in Jeremia 23, Vers 5.
Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Er soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird.
Mhm. Also, da steht wieder genau dieses Wort, Netzer, gell? Spross. Na, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich dem David einen gerechten Spross, also einen gerechten Nazarener, na, könnte man jetzt übersetzen, erwecken werde und er wird als König regieren. Das heißt, als was sehen wir den Spross?
Als König.
Als König. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt gehen wir in den Propheten Zacharia, Kapitel 3, Verse 8 bis 10.
Höre doch, Jeschua, du hoher Priester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, ja, ihr seid Männer, die als Zeichen dienen. Denn siehe, ich lasse meinen Knecht, Spross genannt, kommen. Denn siehe, der Stein, den ich vor Jeschua gelegt habe, auf den einen Stein sind sieben Augen gerichtet. Siehe, ich grabe seine Inschrift ein, spricht der Herr der Herrscher, und ich werde die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tag entfernen.
Super. Wie wird der Spross da bezeichnet? Als Knecht. Da ist er der Knecht. Auch wieder der Netzer, gell, der Spross, der Nazarener. Darf gerne wieder jemand vorlesen, Zacharia 6, Vers 2. Doch, da muss was drinstehen.
Zacharia 6.
Vers 12, Entschuldigung, ich habe mich verlesen. So langsam kommen wir näher. Das war mein Fehler. Zweimal mein Fehler. Unglaublich. Ja, na, siehst du? Ich weiß schon, warum ich Jesus brauche. Zacharia 6, Vers 12.
Wer braucht ihn nicht?
Und spricht zu ihm, so spricht der Herr Zebaoth. Siehe, es ist ein Mann, der heißt Spross, denn unter ihm wird sprossen und er wird bauen des Herrn Tempel.
Gut, als was wird er da bezeichnet? Als ein
Mann.
Als ein Mann, einfach als ein Mann, als ein Mensch. Und jetzt noch Jesaja 4, Vers 2. Und dann sind wir schon fertig. Und dann gehen wir in den Landeanflug. Jesaja 4, Vers 2 zum Abschluss.
An jedem Tag wird der Spross des Herrn zur Zierde und zur Herrlichkeit sein und die Frucht des Landes zum Stolz und zum Schmuck.
Also, das ist wieder die Rede von dem Spross. Und was ist er hier? Wie heißt er hier? Spross?
Des Herrn,
das heißt, wer ist er hier?
Gottes.
Das ist Gottes. Und jetzt erleben wir was. Was ist Jesus im Matthäus-Evangelium?
König.
Was ist er im Markus-Evangelium?
Knecht.
Was ist er im Lukas-Evangelium?
Mensch.
Und was ist er bei Johannes?
Gott.
Das sind die vier Stellen über den Spross, an denen er mit einem Mensch in Verbindung gebracht wird. Das ist Wahnsinn, ja. Ne? Merken wir was. Das ist genau das, oder? Das ist genau die Rolle, die er dann in den Evangelien wieder einnimmt. Und auch das ist jetzt kein Zufall, oder? Bei Matthäus ist er der König, bei Markus der Knecht, bei Lukas der Mensch, ne? Und bei Johannes ist es Gott. Gott wurde Mensch und als Mensch wurde er
Knecht. Und er wird König.
Und er wird König. Damit wir an diesem Königtum Anteil haben können, musste er Knecht werden. Das ist das Evangelium in den Evangelien nochmal drin. Und genau so kommt es aus dem Alten Testament. Wunderbar. Und jetzt, aber findet man es ja in der genau anderen Reihenfolge. Warum fängt es denn so rum an? Warum fängt es mit dem König an? Für wen schreibt Matthäus?
Für die Juden.
Die warten auf den König. Und Matthäus zeigt ihn, deswegen macht das den Anfang. Matthäus zeigt den Juden, schaut mal her, das ist der König. Aber damit er König werden kann und damit wir in dieses Königreich hineinkommen können, musste er erstmal Knecht. Und als Knecht ist er nämlich was? Am Kreuz gestorben. Ist er unser Diener geworden. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Verstehen wir das? Ja, deswegen die Reihenfolge. So, der Jude muss erstmal begreifen, dass es Jesus ist, der König. Aber damit er König wird und ich dabei bin, muss er mein Knecht werden. Darf Jesus auch mein Knecht sein? Ich muss mich diese Frage stellen. Ist Jesus auch der Knecht für mich geworden? Der Petrus wollte nicht, dass Jesus ihm die Füße wäscht. Da sagt Jesus, wenn ich das nicht wasche, hast du keinen Anteil. Und es gibt heute genug Menschen, die wollen eben nicht, dass Jesus ihnen die Füße wäscht, dass er ihnen die Sünden vergibt. Die wollen es selber machen. Jesus muss mein Knecht werden, damit er mein König werden kann. Und damit ich teilhaben kann daran. Oder? Und damit er das werden konnte, ist er Mensch geworden. Und dieser Mensch ist am Ende Gottes Sohn. Ist das nicht herrlich? Sehen wir, heute sind wir fertig geworden. Ich habe es dir versprochen, Clemens. Wunderbar. Gell? Wie das in Erfüllung geht, in einer so herrlichen Weise. Na? Gott gebraucht den Archelaus, gebraucht die Angst des Josef sogar noch. Und er schickt ihn an den Ort, damit in Erfüllung geht, was die Propheten, das haben wir allein schon hier, drei Stück. Und bei diesen drei Stück immer das Siehe, gell? Immer ein Siehe und dann der Spross. Schaut mal her, was der Spross ist. Der Spross ist König, der Spross ist Knecht, der Spross ist Mann und der Spross ist Gott selbst. Das ist genau das Thema der Evangelien. Das ist unser Retter.
Ich hätte mal kurz eine Frage.
Ja?
Wie soll man da als normaler Bibelleser drauf kommen? Also ich meine, da muss man ja echt schon wissen, dass Gott Nazareth heißt und sich solche Gedanken machen. Also als ganz normaler Mensch so, ist das ja schon ganz schön schwierig.
Also,
Giuseppe
gehört, Giuseppe meinte, deswegen machen wir die Bibelstunde. Nein, also es gibt tatsächlich Wege, wie auch ein normal sterblicher Mensch, sonst könnte ich auch nicht drauf kommen, auf das Thema kommen kann. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir können gern das nächste Mal einfach mal einen Abend mit genau so einem Thema verbringen, dass ich euch mal abhole. Wie können wir das machen? Wie kann jeder von uns genau so in der Bibel studieren, dass er da weiterkommt? Das ist nämlich gar nicht so schwierig. Und wenn ihr wollt, machen wir das einfach am nächsten Abend mal. Nächste Bibelstunde, heute in zwei Wochen. Dann machen wir da nicht Matthäus. Jetzt sind wir ja durchs Kapitel. Also machen wir das voll gerne. Wenn das gewünscht ist, dann nehme ich euch mal einen Abend mit. Wie kann man das machen, dass man auf solche Dinge kommt, dass man solche Zusammenhänge sieht in der Schrift? Wir
könnten sie anhand von Kapitel 3 gleich.
Wir können mal probieren, ob wir in Kapitel 3 das ausprobieren können. Ganz genau.
Das sind ja auch viele Stellen, das, wo man das alte Testament
richtig schauen kann. Ganz genau. Also ich bereite ein bisschen was vor und dann machen wir das nächste Mal. Ist das okay, Sarah, wenn wir dann die Frage beantworten?
Gerne.
Super, dann machen wir es so. Top, tolle Frage, Dankeschön. Und es gibt Wege und Möglichkeiten. Also natürlich die Leute, die aus dem sprachlichen Umfeld damals kamen, ne, für einen Juden war das deutlich einfacher, genau diese Zusammenhänge zu sehen, weil er die Sprache kannte. Aber wir haben heute Hilfsmittel, wo wir ganz einfach auch mit, ohne die Tatsache, dass wir studiert haben, nutzen können.
Lexikon, Konkordanz.
Genau, und da gibt es noch ein paar andere Themen.
Oder ohne nichts, wie oft kommt ohne nichts. König vor?
Genau, also.
Wo kommt es vor?
Machen wir das nächste Mal? Wie machen wir das?
Oder KI-Fragen.
Die KI-Fragen, ja.
Bin gespannt,
die KI, also würde ich tatsächlich lassen. Ich setz drei Sätze das nächste Mal zum Thema KI dazu oder auch fünf. Aber machen wir das nächste Mal. Sonst sprengen wir den Abend heute. Ich glaube, für heute reicht's. Und dann würde ich das Thema das nächste Mal angehen. Super. Danke, Sarah, für die wertvolle Frage. Dann würde ich sagen, dürfen wir uns freuen an diesen herrlichen Zusammenhängen, oder? Wo man auch wieder sieht, gell? Das ist nicht von den Menschen ausgedacht. Das ist so herrlich und so genial und so tief. Und da könnte man noch so lange drüber nachdenken und wird noch so viel Tolles finden. Da können wir nur noch staunen und Gott anbeten und preisen. Und das wollen wir jetzt tun. Beten wir noch zusammen zum Abschluss. Herr Jesus, jetzt danken wir dir für dein herrliches Wort, in das wir schauen durften. Und wir danken dir für diese wunderbaren Zusammenhänge, die wir da auch sehen dürfen. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du König, Knecht, Mensch und Gottes Sohn bist, dass du das alles in dir vereint hast. Danke, dass du in diese Welt gekommen bist, deine Herrlichkeit aufgegeben hast, dass du Mensch wurdest, dass du unser Knecht geworden bist, damit wir leben dürfen und damit wir dich als König haben dürfen, in deinem Königreich in Ewigkeit sein dürfen. Hab Dank dafür. Amen.
Amen.